Herzlich willkommen zur Episode 127. Wir haben wieder mal ein Buch mitgebracht. Wir sind beide total begeistert. Buy Back Your Time, das ist der englische Titel, oder gibt es auch auf Deutsch, Kauf deine Zeit zurück. Und das ist von Dan Martell, 23 geschrieben. Jetzt ist die deutsche Version ist 25 rausgekommen, also auch relativ neu. Und es hat wieder einen vollmundigen Untertitel. Also wir retten nicht nur die Welt, sondern auch uns. Und es heißt Get Unstuck, Reclaim Your Freedom and Build Your Empire. Und über das Empire, das Imperium, das wir jetzt künftig gemeinsam aufbauen werden, rede ich jetzt mit Karl-Heinz Sieghardt, ein gern gesehener Leseoptimistin Gast. Wir haben heute die 5. Aufnahme und ich sage Hallo Karl-Heinz, schön, dass du da bist.
Ja, servus Angela. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Ich habe mich schon riesig gefreut. Vor allem das Buch hat mich wirklich gefesselt. Das ist sicherlich eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Und es war ja so, wie ich dir das geschickt habe, hast du mir dann sofort den Screenshot zugeschickt, ist auf meiner Leseliste. Also hat sich da die Energie übertragen, passt genau.
Genau, also da wusste ich, das ist das nächste Buch, weil wirklich mehr oder weniger 2 Wochen vorher oder so hatte ich mir das geholt, dachte mir, das müsste ich mal lesen und dann hast du schon den Vorschlag gemacht. Genau. Lass uns vielleicht zu Beginn so, du sagst, das ist eines der besten Bücher, das du jetzt gelesen hast. Warum genau, sagst du, ist das der Bringer für dich?
Nein, ich würde sagen, es ist in erster Linie basiert auf einer Menge Erfahrung, die dieser Autor selber gemacht hat, wo er selber eigentlich aus dem Stadion des Selbstständigen, der dauernd im Hamsterrad drinnen war, selbst dass er noch schon eine Firma mit vielen Mitarbeitern hatte, war er so typisch im Hamsterrad gefangen. Und erst als er diese Konzepte kennengelernt und dann konsequent umgesetzt hat, hat er sich da langsam in die Unternehmerrolle entwickelt und sich freigespielt. Also das mit dem Get Your Freedom Back, das ist nicht unrichtig. Das merke ich in meinen Beratungen ganz stark. Einer der Hauptpunkte ist, wie kriege ich den Unternehmen überhaupt dazu, dass eine Stunde freispielt, dass wir jetzt in der Nachfolge was gemeinsam unternehmen können. Und mir gefällt das wahnsinnig gut, weil der sehr viele konkrete Beispiele hat, konkrete Anweisungen, die du, wenn du eines nur umsetzt, hast du schon gewonnen. Und dann zeigt er dir auch, wie du die ersten Schritte machst und wie du letztlich irgendwann absolut in der Unternehmerrolle bist und ich sage einmal, Leute im Management oder wie immer hast, die deine Tätigkeiten, die du heute selber machst, vielleicht sogar sehr ungern machst, wegdelegiert hast und wo du dich voll darauf konzentrierst, also Geld zu verdienen und das, was dir Spaß macht, in die Welt zu bringen.
Ja, und das war auch ist auch der Punkt, wo ich voll begeistert bin, weil also wir haben ja das letzte Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, war ja auch Feel Good Productivity und ich habe hier bei den, ne, also war auch toll und bei den Leseoptimisten, ich weiß nicht, wie viele Effizienz- und Produktivitätsbücher ich jetzt schon da besprochen habe. Mhm. Übrigens an der Stelle ganz kurzes Shoutout an Uwe Hofstetter, er ist ja Effizienzprofi, hört immer meinen Podcast. Und mit ihm habe ich auch mehrere solcher Bücher schon besprochen.
Sehr
falls
gut, ja.
Kennt es wahrscheinlich. Auch falls nicht, Uwe liest das. So. Ja. Aber was ich so toll finde in diesem Buch, ist erstens, es hat nochmal eine neue Perspektive für mich reingebracht in dieses ganze Produktivität, Effizienz und so weiter Game. Sage ich gleich was dazu. Und zweitens, das hat wirklich so schöne Praxis-Anwendungs-Tipps, wo ich bei jedem denke, boah, wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen? Es ist so genial einfach und gleichzeitig so unfassbar wirkungsvoll. Also werden wir gleich besprechen. Mhm. Aber für mich war wirklich ein erstes ganz großes Klick im Kopf. Dieser Gedanke eben, was meint er denn mit Buy Back Your Time, kauf dir deine Zeit zurück. Mhm. Nämlich, wenn wir sind ja so klassische Solopreneure, ne? Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer. Natürlich haben wir Partner mit an der Seite und Unterstützung, aber trotzdem alles hängt gefühlt an uns. Das ist ja das Hauptproblem. Und wenn wir wachsen wollen oder wenn wir einfach mehr Geschäft haben, hängt halt mehr an uns. Und den Gedanken stellt er auf den Kopf, indem er sagt, es geht nicht drum, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden einstellst, dem den einzustellen, um ihm Arbeit zu geben. Das machen wir ja normalerweise, ne? Typischer Gründergedanke. Ja. Ich stelle mir wen ein, dann gebe ich dem Arbeit. Sondern du musst sofort denken, nicht ich gebe ihm Arbeit, sondern der nimmt mir Arbeit ab. Und welche ist das? Ganz andere Sichtweise.
Genau. Und das bringt er sehr schön auf den Punkt, wo er sagt, da, ich glaube, mir ein Satz hat mir wirklich gut gefallen, den er öfters bringt. Der heißt, da stell dir keine Leute ein, um zu wachsen, sondern stell dir nur Leute ein, um deine eigene Zeit zurückzukaufen. Was meint er damit? Weil das, wenn du jetzt ohnehin schon im Hamsterrad bist und dann auch noch ein zusätzliches Team aufbaust, das wieder du managen musst, dann wird das nur schlimmer. Und was er sehr schön rausbringt, ist das, und das ist ein Zitat, das auch öfters kommt, das gefällt mir wahnsinnig gut, nämlich aus dieser Gedanke, aus der Perfektionsfalle herauszukommen, weil ja oft jemand denkt, das ist ja bei mir nichts anderes, die anderen können es nicht so gut wie ich. Und da sagt er ganz elegant immer wieder, wenn jemand anderer 80% Trefferquote erreicht und du musst es nicht machen, ist es zu 100% großartig und zu 100% fantastisch. Und diesen Gedanken, der gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe sofort begonnen, ein Projekt auszulagern, weil mich das sofort gefesselt hat und das so nachvollziehbar ist. Und das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, immer dran zu denken, wie kann ich eigentlich Zeit, die vielleicht für mich, oder Tätigkeiten, die für mich mühsam sind, die gar nicht meine Kernkompetenz sind, die gar nicht mein Gründergedanke waren, Verwaltungstätigkeiten, Buchhaltung oder was immer, wie kann ich das möglichst rasch auslagern, damit ich wieder in meiner Kernkompetenz zum Blühen anfangen kann?
Ja, genau. Und es ist also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es liest sich auch wieder ganz wunderbar. Also ich habe die englische Version gelesen, du glaube ich die deutsche oder auch die englische
Version? Ja, ich habe die deutsche Version gelesen.
Ja. Also kann jetzt die Übersetzung nicht beurteilen, aber es ist halt so typisch wunderbar amerikanisch. Es
wird
alles in Geschichten erzählt. Wo du immer denkst, ja genau, den oder die kenne ich.
Ja. Und vor allem, also ich habe zum Beispiel, nur um auch zu zeigen, wenn ich ein Buch wirklich gut finde, und das muss wirklich, wirklich gut sein, ich bin ein überzeugter Hörbuchhörer, also ich fange immer zuerst im Hörbuch an. Und nur wenn ich mich das Buch fesselt und ich auch mitbekomme, da gibt es jetzt Anwendungsbeispiele oder Zeichnungen, Grafiken, dann kaufe ich es noch. Und ich habe genau dieses Buch auch natürlich physisch gekauft. Das liegt bei mir im Schreibtisch. Also das ist so für mich die kleine Goldmedaille oder der kleine Oscar von den Büchern, die ich habe. Wenn ich beide Versionen habe, dann ist das schon wirklich was wert und dann arbeite ich damit.
Ja, genau. Also da kann man wirklich... Ich mache mir in den echten Büchern mache ich mal so ganz viele Post-its und wenn das Buch dann sehr bunt ausschaut.
Ja, genau.
Dann, ne, die vielen Fahnen rausgucken.
Ja.
Genau. Aber also nur ganz kurz von den Geschichten. Allein die Einstiegsgeschichte, ich musste so lachen, weil er ja von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt und beginnt. Und dann fand ich es wirklich mal lustig, weil er ja quasi sagt, wer kriminelle Eigenschaften hat, hat die besten Voraussetzungen, zum Unternehmer zu sein. Also irgendwie immer zum Schmunzeln gebracht.
Ich glaube, das bezieht ja dann auf die Problemlösungskompetenz oder sowas.
Genau, aber ich weiß jetzt nicht, ob man kriminell gewesen sein muss, damit man ein guter Unternehmer wird. Aber er schreibt das einfach ganz um da nochmal so ein bisschen, das ist ja der Einstieg am Anfang, wo er diese Haltung des typischen Unternehmers ein bisschen karikiert, ein bisschen auf die Schippe nimmt, aber einen damit halt zum Nachdenken bringt, mochte ich einfach schon allein diesen Einstieg im Sinne von, er nennt es ja den GSD, ich weiß gar nicht, wie wird das übersetzt im Buch, im ersten Kapitel, dass man diesen Mentalität überwindet. Und GSD heißt einfach Get Shit Done. Also dieses typische, ich muss mich um alles kümmern.
Ja, genau.
Und wer das im Englischen liest, also ich kenne halt David Allen mit seiner GTD-Methode, Getting Things Done.
Ja,
da dachte ich auch, das ist bestimmt ein Seitenhieb auf den Kollegen oder so.
Ganz sicher sogar, ja. Und das ist ja etwas, was er ganz direkt auch anspricht, dass das eine so typische Falle ist für viele Unternehmer, dass sie natürlich Macher sind, dass sie irgendwo die Überzeugung haben, ich kann es am besten, was vielleicht gar nicht immer stimmt, er zeigt auch Beispiele ganz genau, wo er selber erfahren hat, dass das kompletter Irrtum war. Und letztlich geht es ja auch darum, da ein bisschen den Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, wo will ich denn eigentlich hin? Und da gibt es auch ganz konkrete Möglichkeiten, dass du sagst, okay, wie kann ich Ihnen meine Vision von meinem Leben, wie kann ich meine Vision von meinem Business, wie kann ich vielleicht sogar, wenn ich das möchte, ein Imperium schaffen? Und da bringt er ganz konkrete Beispiele, dass du einfach an deinem Denken arbeitest und an der Vision und nicht dauernd im Hamsterrad dahinläufst, weil es ja auch da einen Spruch gibt, der heißt, wer im Hamsterrad läuft, ist zwar schnell vielleicht am Hamsterrad drinnen, kommt aber keinen Millimeter voran.
Genau. Ja. Genau. Ja, ja. Und sein erster Tipp, ich finde den super spannend, und meine Kollegin Cordula, sie nennt es den Rasenmäher-Faktor. Bei ihm ist es ja dieser Buyback-Rate. Also einfach mal so für sich einen Stundensatz ausrechnen. Ne, was ist eigentlich? Und das finde ich mal einen schönen pragmatischen Ansatz. Man muss jetzt nicht nachrechnen, wie viele Stunden arbeite ich, sondern er sagt einfach, komm, du bist Unternehmer, 2000 Stunden im Jahr, aus die Maus.
Ja, wird ungefähr stimmen, ja, genau.
Finde ich in Ordnung. Und dann einfach mal zu sagen, und wenn du jetzt mal den Gewinn deines Unternehmens nimmst, plus, finde ich einen guten Gedanken, wenn du dir ein Gehalt auszahlst oder das Auto, das du nutzt, also alles, was du ja sonst bezahlen müsstest, was dir die Firma bezahlt, das geteilt durch 2000 und dann nochmal geteilt durch 4. Sehr witziger Gedanke, weil nur das Rechenbeispiel, wenn du 100 Euro als Unternehmerstundenlohn hättest, dann sind 25 Euro der Stundensatz, den du wem anderen bezahlen solltest oder kannst, der dir dann die Arbeit abnimmt.
Als Richtlinie. Ich sage sogar, weil ich das ja früher in meinen Beratungen auch immer wieder gemacht habe, ich sage sogar, 25, das erhöht sich sogar noch, also verbessert sich die Rate, weil wenn ich heute jemanden beschäftige um 25 Euro in der Stunde, der das den ganzen Tag macht, und ich würde für diese Arbeit 4 Stunden brauchen, dann erledigt er das in 2. Das heißt, es sind die Effizienzrate und das tatsächliche Geld, was ich bezahle, ist ja noch viel geringer. Aber er zeigt damit eigentlich, wenn ich das habe, dann ist das Mindeste, was ich tun muss, dass ich genau mit dem Faktor 4, einen Viertel vom Stundensatz, dass ich da Tätigkeiten auslagere. Ich glaube, das ist etwas, was viele noch heute immer noch im Kopf haben, dass sie immer daran denken, wenn ich jemanden hätte, könnte ich den Arbeiten übertragen, und sie denken immer an ein Angestelltenverhältnis. Sie denken nie daran, dass es Profis am Markt gibt, die gegen Stundenbezahlung ganz professionell, ob das jetzt Büroarbeiten sind, Buchhaltungsarbeiten sind, was auch immer, selber machen. Und das ist natürlich ein Gedanke, der sehr hilfreich ist. Und ich habe sofort begonnen, das, was mich Monat für Monat geärgert hat, Buchhaltung habe ich aussortiert, ist jetzt schon weg. Ich habe eine Dame, die nichts anderes lieber macht als Buchhalten. Versteht das gar nicht, aber es ist genauso wie andere meine Tätigkeit nicht verstehen. Aber müssen wir auch nicht. Also sie freut sich darüber, dass sie einen Job hat. Ich freue mich darüber, dass ich es nicht mehr am Tisch habe. Und das ist meine erste, das empfiehlt auch. Wenn du das Buch liest, fangst du sofort an, was umzusetzen. Und das ist großartig.
Genau. Ich habe eine Frage, habe ich an dich aus deiner Nachfolgeberatungserfahrung, weil er bringt ja auch am Anfang diese, wie gehen Unternehmer damit um, wenn sie einfach aus diesem Zeithamsterrad nicht mehr rauskommen? Und da sagt er ja, es gibt so 3 typische Verhaltensweisen. Das eine, okay, Schnauze voll, ich verkaufe. Oder Sabotage im Sinne von, okay, irgendwie Augen zu und durch. Oder es ist Stillstand im Sinne von, ja, ich will ja gar nicht wachsen. Und ich mache gerade die Erfahrung jetzt in meinem Steuerberaterumfeld, dass viele also nicht viele, ist jetzt übertrieben, aber immer wieder habe ich jetzt Gespräche mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern, Einzelkämpfer. Er sagt ja auch, 12 Mitarbeiter ist so ein Leverage Größenordnung, ab da wird es schwierig, die einfach diese Verkaufsoption wählen. Die sagen, kann nicht mehr, will nicht mehr. Erlebst du das auch, dass da Unternehmer, die du jetzt in der Nachfolge berätst, einfach sagen, ich verkaufe jetzt einfach, weil ich kann nicht mehr?
Das erlebe ich schon. Zwar nicht hauptsächlich, aber also eines muss ich sagen, das passt auch mit dem Thema zusammen. Es gibt Leute, die, ihr habt vor letzte Woche gesprochen mit einem 79-Jährigen, musst du dir vorstellen. Und der sagt, okay, bin da selber mir im Weg gestanden, jetzt sperre ich zu, weil jetzt will ich nicht mehr. Und dann geht es natürlich oft auch Gesundheitsthemen. Aber das, was ich schon merke, ist, dass Unternehmer das viel zu lange vor sich herschieben und nicht darüber nachdenken, wie kann ich das Unternehmen verkaufbar machen, im Sinne von, wie kann ich eine Struktur schaffen, dass es funktioniert. Und diese 12 Mitarbeiter ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Meistens in der Praxis stellt sich das so raus, dass die meisten bis ungefähr 10, 12 Mitarbeiter das handeln können, ohne eine zusätzliche Organisation, ohne Führungskompetenzen, ohne, da geht es alles auf Zuruf. Aber das ist genau das, was Stress macht. Und wenn du heute eine 20, 30 Mann Firma anschaust, dann existiert die nur florierend, wenn sie eine Struktur hat, wenn sie einen Nachwuchs hat in der zweiten Ebene, die auch, wo auch gewisse Verantwortungen schon gemacht werden und wo nicht mehr alles im Unternehmer hängt. Aber es ist schon so, dass ich sagen muss, viele, es fängt so bei Mitte 50 bis 60 in der Größenordnung an, wo dann sagen muss, ich bin einfach müde. Ja? 30 Jahre, ja. 60, 70 Stunden Wochen, jetzt will ich nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich schon, ist schon ein Zeichen, ja, weil das könnte man anders machen, aber wenn man im Hamsterrad drinsteckt und keine und das nicht reflektiert, ja, dann passiert das einfach und vielleicht gibt es da draußen 40, 45-jährige Unternehmer heute, die das hören und sie sagen, ja, okay, jetzt kaufe ich mir genau das Buch, weil das, ja, das holt mich da raus, weil damit kann ich mich weiterentwickeln.
Genau, weil das habe ich nämlich genau auch gedacht. Also auch für jemanden, der jetzt sagt, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr oder ich bin schon gedanklich in der Nachfolge. Auch für die ist es mal spannend, weil, also sein, einer der ersten Tipps am Anfang, den ich sehr, sehr einfach und praktisch finde, ist sein, er nennt es den Audit Transfer Fill Loop. Ne? Also wie gehst du jetzt ganz einfach mal praktisch an die Sache ran? Und das ist für mich, also auch alle Gründer, die jetzt zuhören, das ist für mich der wichtigste Schritt für einen Unternehmensgründer, wenn ich überlege, oh, jetzt müsste ich, glaube ich, mal wen einstellen. Ich habe öfter mal so Gespräche mit Steuerberater und Gründern, die sagen, na, jetzt müsste ich mal wen einstellen, wie mache ich das am besten? Und dann stellt man halt irgendwie einen Steuerfachmenschen ein, der halt Arbeit abnimmt. Aber er sagt, das Erste, was du machen musst, beobachte dich, überleg dir, was willst du nicht mehr machen? Auch mit dem ganz praktischen Tipp, finde ich auch super. 14 Tage lang im 15-Minuten-Takt alles aufschreiben.
Ja.
Ja. Einfach mal machen, nicht nachdenken, mach das. Dann guckst du drauf auf dieses, auf dein Ergebnis, sagst, was will ich eigentlich davon nicht mehr machen? Dann überlegst du, das ist das nächste, Transfer. Habe ich schon, wen das machen kann? Oder wen hole ich mir? So wie du gerade gesagt hast, das muss ja keine Vollzeitkraft sein, sondern ich kann ja auch ein Freelancer oder heute KI-Assistent. Ne?
Kannst ja auch kommt dazu. Ne? Aber selbst da stellt sich die Frage, soll ich selber machen?
Oder habe ich einen
KI-Assistenten?
Und dann kommt für mich eben die allerwichtigste Punkt, den die meisten vergessen, das Fill. Dieses, okay, ich überlege mir vorher schon, nehmen wir an, ich habe jetzt 20 Stunden gefunden, die ich jemand anderem machen lasse. Dann muss ich mir, bevor ich den einstelle, überlegen, und was mache ich in diesen 20 Stunden ganz konkret, damit es nicht wieder mit Plemperlemp, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aufgefressen wird.
Naja, weil Das ist nämlich eine wichtige Geschichte, und das passt ein bisschen auch in diese Playbooks hinein, die er sagt, so Standard Operations, die er dringend als Playbooks empfiehlt. Was ist damit gemeint? Also alles, was sich wiederholt, gehört in ein Playbook hinein, das gehört auf ein Video drauf, mit einem ordentlichen Dokument, damit du diesen Wissenstransfer schaffst. Und eine der ersten Aufgaben für den Mitarbeiter ist dann, dieses Playbook natürlich durchzuarbeiten und für sich selbst das Playbook zu definieren, damit man sieht, er hat es verstanden. Und wenn ich am Anfang mir schon überlege, was mache ich dann mit der Zeit, was kann ich dann noch mehr machen, dann bin ich in der Entwicklung nach vorne unterwegs. Und bei diesem Audit, also bei dieser Selbstbeurteilung, da sind mir, glaube ich, zwei Dinge sind mir noch im Gedächtnis, was mir gut gefallen hat. Ist das eine ist einmal, du machst neben jeder Tätigkeit ein Eurozeichen, würden wir sagen. Ja, da sagst du, okay, das bringt mir wenig Geld, das bringt mir sehr viel Geld. Und du markierst dann auch noch zusätzlich, gibt es mir Kraft oder kostet es mich Kraft? Ja. Und die Dinge, die wenig Geld bringen und viel Kraft kosten, das sind die ersten Dinge, die weg müssen von meinem Unternehmerschreibtisch.
Ja, genau. Er nennt es ja das Time and Energy Audit. Genau. Also eben
nicht nur
Time, sondern eben bewerten mit Geld und bewerten mit Energie im Sinne von, ist es positive Energie oder negativ. Genau.
Und dann bist du in Wirklichkeit unterwegs in die Richtung, weil dann hast du nicht nur das Gefühl, du hast mehr Personalkosten, sondern du hast, oder eben Sublieferantenkosten, sondern du weißt genau, aha, Ich kann mit diesen, sagen wir, 20 Stunden im Monat, kann ich 10 Stunden für die Freizeit verwenden, die ist eh schon dringend notwendig zum Beispiel. Und 10 Stunden könnte ich verwenden, um ein neues Produkt zu entwickeln oder neue Klienten an Land zu ziehen und oder nachzufassen, wo ich eigentlich zum Vertrieb gar nicht mehr komme. Also dort, wo das Geld zu Hause ist. Und das gibt dir auch die Perspektive, dass das einen absoluten Sinn macht.
Ja, genau. Und da ist ja dann das nächste Tool, das er vorschlägt, das er empfiehlt, ist ja dann der Drip-Quadrant.
Ja, das ist großartig. Drip-Matrix heißt das. Drip-Matrix. Ja. Aber als Matrix halt.
Ja, genau.
Und die Quadranten heißen Quadranten, ja?
Ja, sensationell. Finde ich ganz wunderbar, weil für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr mir das bildlich kurz vor Augen habt, es geht drum, also wir haben die Matrix, 4 Felder und wenn man horizontal schaut, geht es um die Energie, also was gibt mir Kraft, was mache ich gerne oder was mache ich wenig, also von wenig bis viel und die vertikale ist Geld, ne? Bringt mir Geld von verdiene ich nichts damit bis verdiene ich viel damit. Und dann ist der erste Quadrant, der immer zu beurteilen ist oder der einem Aufschluss gibt, ist Delegation. Ich habe wenig Energie, also macht mir keinen Spaß und bringt auch kein Geld.
Und bringt auch kein Geld. Also typischerweise, sagen wir Buchhaltung, ja? Für die Buchhaltung bezahlt mich kein Kunde. Ja. Und das ist etwas, was mir extrem viel Energie immer geraubt hat. Und das war für mich so augenscheinlich, genau das ist es. Ich habe sofort die Drip-Matrix eingesetzt, habe ungefähr 20 Tätigkeiten gefunden und das war die allererste, wo ich gesagt habe, das muss jetzt weg. Und ich habe eine richtige Freude gehabt, wie ich das entschlossen habe und wie ich dann die Dame gesucht habe und dann haben wir die Übergabe schon gemacht. Das wird jetzt beim ersten Mal ein bisschen spießen, aber das gehört dazu. Irgendwann steht das System und dann ist das weg von mir und ich bin deutlich glücklicher und ich kann diesen Teil wirklich für meine Energie, für meine Freizeit oder für was immer verwenden, ja, weil das ist das Erste, was passieren wird.
Ja, genau. Und also gerade in dem Quadranten, also da findet man erstens ganz schnell die Aufgaben. Wenn man vorher, ich finde auch, es baut richtig gut aufeinander auf. Du machst halt vorher mal ein Time-Audit, also mit deinen 15 Minuten aufschreiben. Ja. Dann hast du ja deine Liste, was du die 14 Tage da gemacht hast. Und dann kannst du ja all das in diese 4 Quadranten reinbauen. Und hast sofort deinen Handlungsplan. Genau. Das finde ich so gut.
Und in Wirklichkeit sagt er ja, du musst dich eigentlich permanent oder solltest dich dann permanent in dieser Matrix weiterentwickeln. Ne? Das heißt, du musst erst einmal delegieren. Ja. Das heißt, da hast du mal die ersten Stunden zum Beispiel weg. Und dann bewegst du dich zum Beispiel rauf und der Quadrant drüber ist ja, es bringt mir Geld, aber trotzdem jetzt nicht die riesen Energie. Aber es bringt mir schon Geld. Das heißt, das ist schon ein Kundenauftrag, mit dem ich arbeiten kann. Da kann man sich dann überlegen, wie ich damit umgehe. Und in Wirklichkeit muss die Reise führen in den rechten oberen Quadranten, wo es darum geht, was bringt mir viel Geld, bringt mir viel Energie. Und das ist meistens das, wozu du dich selbstständig gemacht hast, warum du der Unternehmer bist, was dir Kraft gibt. Und wenn du das eigentlich konsequent leben kannst und alles andere wird von Mitarbeitern erledigt, weil du das gut übertrieben hast, dann ist der nächste Schritt in den rechten unteren Quadranten hinein. Den nennt er Investitionsquadranten, gefällt mir wahnsinnig gut das Wort, weil das kostet einerseits durchaus Geld, weil das sind Hobbys etc., aber es steht auch drinnen ganz klar Familie, Freunde, diese Geschichte, Zeit für dich selber. Das ist das, was die meisten, das merke ich im Firmenaufbau, komplett als erstes streichen, ist einmal Familie wird gestrichen, Freunde werden gestrichen, Freizeitaktivitäten werden eingestellt und dann wundern sie sich, warum sie 5 Jahre später knapp vom Burnout sind.
Ja.
Und das gefällt mir gut, dass er jetzt nicht nur über die Optimierung spricht, sondern sagt, okay, wenn ich diesem Kreislauf folge, also delegieren und dann rauf in den nächsten Quadranten, da in die Produktion, da verdiene ich deutlich mehr Geld als heute. Und dann kann ich auch mit ruhigem Gewissen sagen, so, und jetzt mache ich einen Tag, soll ich bei mir eine Runde Golf mit meiner Frau auf einem netten Golfplatz, wir gehen gemeinsam gut essen und das ist die Energie, die es braucht, damit man nächste Woche wieder dementsprechend durchstarten kann.
Ja, genau. Und da mache ich gleich mal den einen Sprung ganz auf die quasi letzte Seite von dem Buch. Ich mochte das wirklich gern, dass er ja er hat ja ein eigenes Balance Sheet mit den 7 Pillars of Life. Und das
ja, ist ja, ja, also das so, also toll, passt einfach toll da gemacht.
Rein. Das finde ich so, also auch berührend und auch verantwortungsvoll, wie er mit sich umgeht.
Ja.
Und nur, also das ziehe ich jetzt hier mal vor an der Stelle, weil es sind 7 Punkte, die checkt er wöchentlich. Also es ist nicht so, ich setze mich einmal im Jahr hin und gucke, wie ist das Jahr gelaufen, sondern wöchentlich prüft er, ich sage die 7 Punkte ganz kurz, prüft er, ist das, was ich mache, gesund? Trägt es zu meiner Gesundheit bei?
Genau.
Pflege ich meine Hobbys? Habe ich, er nennt es Spiritualität, bei den Amis, da ist jetzt nichts Religiöses damit gemeint, sondern pflege ich meinen Geist? Pflege ich meine Freundschaften? Gebe ich bei meiner Liebe alles, was ich kann? Love, der 5. Punkt, wundervoll. Dann natürlich zahlt es aufs Geld ein, was ich treibe, und zahlt es auf das ein, was ich machen will, was meine Mission ist. Und also wöchentlich fand ich großartig. Mhm.
Ja. Und das ist also sehr, 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 sehr wertvoll und auch sehr, sehr weise, weil ich glaube, diese Dinge hereinzubringen, gerade in ein Wirtschaftsbuch, ist eine ganz tolle Sache, weil das ja nicht losgelöst von unserem ganzen Leben funktioniert. Und ich habe leider, muss ich sagen, immer wieder Fälle, wo es wirklich um angeschlagenste Gesundheit geht, teilweise kaum also irreparabel oder irreversibel. Ja. Und da merkst du plötzlich, dass jetzt ohne Gesundheit alles nichts ist. Und solange wir es haben, ja, ist es selbstverständlich oder sehr oft. Und das, was er da bringt mit dem Thema Zeit, ist, habe ich genug Zeit und Energie für meine Gesundheit investiert? Habe ich Sport gemacht? Habe ich auf die Ernährung geachtet? Dann eben das mit den Freunden, der Familie. Also es gibt ein Buch mit den wesentlichsten Glücksfaktoren und da gehört er dazu, Beziehungen pflegen, Familie leben und so weiter. Und dass er das, diesen Bogen spannt zwischen ich bin ein effizienter Unternehmer, baue mir vielleicht sogar eine Riesenfirma auf, bin aber gleichzeitig auch jemand, der in der Lage ist, auf sich zu schauen, auf seine Familie zu schauen, dort genug Zeit zu investieren, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist ein sehr weiser Ansatz.
Ja. Und er macht dann ein kleines Beispiel, das hat mir da zum Abschluss auch sehr gut gefallen, weil er hat ja viele Kunden, Unternehmer, und einer sagt halt, ich muss jetzt Geld verdienen und ich muss mich um alles kümmern und ich habe auch mit meiner Frau und meinen Kindern schon gesprochen, dass ich die nächsten Jahre nicht viel Zeit haben werde für sie, aber ich mache das ja für sie, also die nächsten 5 Jahre. Und dann sagt er, hast du jemals deine Frau und deine Kinder gefragt, ob sie das wollen? Also zu behaupten, mach das doch für die, aber die haben dich ja gar nicht darum gebeten. Das ist der Widersinn. Das hatte ich.
Ja, das ist oft so eine Selbstausrede, die man sagt, ich mache es ja für euch. Ja.
Ja.
Und das, genau. das bringt das ja gut auf den Punkt, weil letztlich die Vernachlässigung der Familie und meine Nachfolgeberatung, das höre ich das ganz oft, wenn ich dann so mit den Kunden schon enger zusammenarbeite und ich lerne mal die nächste Generation kennen, ja, dann kommt immer wieder das Wort, ich will doch nicht das Gleiche machen wie meine Eltern. Ja. Jeder zweite Geburtstag nicht zu Hause. Ja. Am Abend nicht zu Hause, einmal eine Woche Urlaub im Jahr und da dauernd am Laptop, nein, das tue ich mir nicht an. Ja? Also da ist natürlich auch die jetzige Unternehmergeneration nicht unschuldig dran, dass es so wenige Junge triggert, ein Unternehmen zu übernehmen. Ja, das muss man sagen. Und das ist natürlich so ein, also das ist fast, er redet ja auch über Selbstsabotage. Und das ist ja, glaube ich, fast so ein Selbstsabotage-Faktor, der mich dazu bringt, einfach immer mehr Workaholic zu leben, mit der Ausrede, ich mache es ja für die anderen.
Ja. Ja? Genau. Und also nur, weil du das sagst mit dem Urlaub, ich hatte auch, also ich bin nahezu erschrocken, ich hatte auch ein Gespräch mit einer Steuerberaterin, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen, total nett, schön, wieder mal, wie geht's dir und so weiter. Und dann hat sie gesagt, du, mir geht's so gut, ich habe verkauft, also absolut legitim.
Großartig. Ja.
Na, ich habe verkauft. Ich bin jetzt Angestellte in meiner Kanzlei, aber andere haben mich gekauft. Und sie sagt, weißt du was, Angela, ich habe das erste Mal, seit ich selbstständig bin, habe ich 3 Wochen Urlaub am Stück machen können.
Ja,
na, natürlich. Meine Güte, wenn du das vorher nicht geschafft hast. Was treibst du mit dir an Raubbau, wenn du aus lauter Verantwortung, natürlich, und das ist Verantwortungsbewusstsein an der Stelle, ne? Ich kann ja, noch
sowieso.
Nicht und so weiter. Da habe ich auch, die hätte das Buch früher gebraucht.
Ja, naja, und von das, was du sagst, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe zum Beispiel einen Kunden ganz konkret, der hat so eine 20-Mann-Firma Und bei dem ist tatsächlich jetzt am Plan, natürlich auch getriggert durch Lebenspläne mit seiner Frau, aber auch gesundheitlich muss er schon ein bisschen auf sich schauen. Und da sagt sie, was, wenn ich ein bisschen weniger kriege für die Firma, ist mir egal. Ich biete noch an, 3 Jahre die Vertriebsgeschäftsführung zu machen und baue auch einen Junior auf, aber ich will nur mehr 30 Stunden arbeiten in einem Angestelltenverhältnis. Und der Rest ist eben Gesundheit angesagt, Regeneration, Zeit für die Familie, Zeit für die Hobbys. Und das, muss ich sagen, ist schon eine Sache, die einem dann Respekt abverlangt, wo du dann sagst, ja, das ist die Botschaft ist angekommen. Und super wäre es, wenn viele da draußen uns dazuhören, sich dieses Buch zulegen und das gar nicht so wegkommen, dass die Gesundheit irgendwann der schmerzhafte Auslöser ist, sondern der freudvolle Auslöser, eigentlich ein tolles Unternehmen aufzubauen, ohne sich zu zerreißen.
Ja, genau. Und wo also nächste Stufe, die er dann aufbaut, ne? Also wir haben unser Time Energy Audit gemacht, wir haben uns in den Drip-Quadranten bewegt und dann sagt er, und jetzt guck mal hin, er hat 3 Stufen, diese 3 Trader-Stufen nennt er.
Ja, genau, 3 Tauschgeschäfte.
Genau, in denen sich ein Unternehmer immer also bewegt oder sich entwickelt, und der sagt halt, und das kann ich auch so nachvollziehen. Ich bin ja auch betroffen, als ich mein Geschäft angefangen habe. Du bist am Anfang halt immer dein eigener bester Angestellter.
Ja, vielleicht sogar der schlecht bezahlteste.
Der schlecht bezahlteste, genau. Das ist die Stufe 1. Du zahlst dir eigentlich ein Gehalt und würdest, wenn du woanders angestellt wärst, mehr bekommen.
Ja.
Fühlt man sich immer sofort, oh Gott, ertappt.
Aha.
Und er sagt halt, hey, entwickle dich weiter. Nächste Stufe ist dann eben Entrepreneur, also wirklich der Unternehmer, der hier in seiner Zeit Geld erwirtschaftet. Mhm. Und der dritte Level ist dann eben der Empire Builder, der Imperium, ich weiß nicht, wie haben die das im Deutschen übersetzt?
Imperium, ja, es ist als Imperium übersetzt. Er baut ja dein Imperium auf, ja.
Wo ich dann bei Imperium denke ich mir wieder, bin ich raus. Ich will kein Imperium.
Ja, das ist aber ein bisschen die amerikanische Geschichte. Ja, das muss man sagen. Aber ich würde es vielleicht so sagen, dass du sagst, ich bin der ein Unternehmen besitzt, aber es nicht mehr selber managt. Also das passt auch mit der Business Operator und Owner so zusammen, das wir von Keith Cunningham kennen.
Ja.
Und ich glaube, wo er dann eben sagt, okay, weil als Unternehmer tauschst du eigentlich, wenn es gut läuft, Zeit gegen ein bisschen mehr Geld oder gegen mehr Geld als Angestellter, wenn es ideal läuft, deutlich mehr Geld. Aber also als Inhaber des Unternehmens investierst du Geld, um noch mehr Geld zu verdienen. Also dann tauschst du Geld gegen Geld, ganz bewusst. Weil du keine Zeit im Unternehmen investierst, sondern bestenfalls als Inhaber eben dazu schaust, dass du einen Managing Director hast, dass du den weiterentwickelst, dass du im Hintergrund die Firma weiterentwickelst. Und das hat der Geld gegen Geld. Das ist ein sehr kluger Ansatz.
Ja, und was ich super spannend fand, es war mein Lieblingsbeispiel im Buch, weil ich mich auch dieses Jahr habe ich mein Kunstjahr, also ich lerne, was ist Kunst?
Was machst du?
Malerei. Also nein, cool. Ich selber mache kein, also ich male nicht, sondern ich interessiere mich für die Geschichte der Kunst und der Kunstwerke und
der Künstler. Okay.
Und gehe bewusst in Ausstellungen und so und habe mir jetzt beigebracht, schön, welche Stile gibt es überhaupt. Also
schön.
Eine fantastische neue Welt, die sich mir gerade erschließt.
Super.
Ist wirklich spannend. Und dann sagt er genau bei diesem Imperium-Stufe, sagt er, da ist das beste Beispiel Andy Warhol. Und das wusste ich gar nicht, was für ein Businessmann das war.
Das war mir auch nicht bewusst. Ich wusste schon, was er gemacht hat, aber dass das so ein Riesenbusiness ist.
Warte, und da steht ein Satz drin, ich habe ihn jetzt nicht verifiziert, ich glaube das jetzt einfach mal. 2014, also bevor es NFT und diesen ganzen Krempel gab, hat Andy Warhols Werke haben 15% des gesamten Weltmarkts an gehandelter Kunst ausgemacht. 15%.
Das ist unglaublich. Unglaublich.
Wahnsinn, oder?
Ja. Ja. Und das Schöne ist ja, dass er sagt, dass er auch beschreibt, wie er das geschafft hat. Weil der Andy Warhol hat eine reproduzierbare, der hat sich von dem, ich male ein Bild hat er ja für sich die Technik entwickelt, wie kann ich mit Siebdrucken zum Beispiel aus einem Bild 500 verschiedene machen, nur durch unterschiedliche Farbkombinationen. Und jeder Kunde hatte trotzdem einen Original Warhol bei sich.
Ja.
Und diese Vervielfältigung und die Trennung zwischen dem kreativen und dem eigentlich industriellen Prozess, das hat das Ganze so groß gemacht. Das muss man sagen, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr spannend, was er da gemacht hat. Ja,
ja, genau. Also war ich ganz, ganz fasziniert. Ja.
Ja, und das ist mir auch erst durch dieses Buch bewusst geworden. Ja, dass er durch diese Siebdrucke, und bei der 100 Wasser hat er das auch in gewisser Weise gemacht. Zwar nicht ganz so groß, aber da kannst du schon von sehen, wie man jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie man, und das ist ein ganz tolles Bild auch für die selbstständigen Unternehmer. Ich hatte mal einen Notar in meiner Betreuung, der hat mir ernsthaft gesagt, ich bin ja hier der Künstler, ich bin unersetzbar.
Ja. Ja.
So ich, aha, spannend. Warum sitzen da draußen 15 Leute und arbeiten für dich? inklusive Nachwuchsnotare. Aber das heißt, wenn ich die Philosophie habe, nur ich kann es, bin ich in einer absoluten Falle des Workaholics, weil dann komme ich da nie raus.
Ja. Aber und deswegen gut, dass du so nochmal die Perspektive zeigst, weil genau das ist der Witz. Bei Kunst würde jeder erstmal sagen, na, das ist einzigartig. Da kann man kein Empire draus machen. Und Andy Warhol hat halt gezeigt, ja, auch das geht. Und das meint er ja mit diesen Gedanken einfach haben, ob du dann ein Imperium hast oder nicht. Zweite Geschichte. Aber diesen Grundgedanken, also dieser Blick auf dein Unternehmen, der ist das Entscheidende, den da zu haben. Aber wegen wusste ich nicht Andy Warhol. Ein Nebensatz hat mich auch wieder ganz überraschend auf ein neues Aha-Erlebnis gebracht. Ich weiß gar nicht, ob du den wahrgenommen hast. Irgendwo steht drin, wusstest du, dass im FedEx-Logo ein Pfeil...
Nein, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Ich muss mir das einmal anschauen, weil ich habe es zweimal angehört, das Buch, weil ich so begeistert war. Und denke, jetzt muss ich mir das einmal anschauen. Mir ist das noch nie aufgefallen.
Ich auch, ne? Ich bin ja sofort, ich gucke nach, FedEx-Logo gegoogelt.
Ja, sowieso.
Und dann schaust du auf das Bild. Also man braucht wirklich, man muss den Tipp haben, wie er im Buch steht, wo du hinschauen sollst. Und im Buch geht es ja nur darum, wenn man einmal den Pfeil gesehen hat, sieht man ihn immer.
Ja, dann siehst du ihn.
Genau. Und wie so oft bei uns im Leben, wenn es einmal im Kopf Klick gemacht hat, dann fügt sich halt alles zusammen. Das ist eigentlich das
natürlich.
Bild, das man hat. Aber
natürlich.
Aber so dieses, wo ist
das? Großartig.
Mein Mann, Erwin, wusstest du das im FedEx-Logo? Nee, wusste ich auch nicht, aber beide so drauf. Das war sehr süß.
Ja, ja. Aber das ist bei manchen Brands ist ja das so, dass da ist was drinnen, wie soll ich sagen, da ist ein Detail drinnen. Ja. Das absolut Sinn macht, dass sich die auch überlegt haben, diese Branddesigner, und was du sowas gegeben annimmst. Und wenn du erstens das genauer anschaust, dann registrierst du das, ja.
Also das war voll spannend. Übrigens, also das war voll spannend. Und übrigens, also das hatte ich vorhin in einem anderen Buch schon mal gelesen. Das Amazon-Logo ist ja auch so. Und zwar, der Pfeil darunter ist ja das Smile und der geht von A nach Z. Von A bis Z. Alles
Z. Okay. Siehst du? Und heute reicht der Pfeil alleine aus und du kennst schon, dass es von Amazon ist, ja? Ja, ist so.
Super.
Ist aber so.
Meine Güte, das Buch ist wirklich so wunderbar. Eine Geschichte mag ich unbedingt noch loswerden, weil das setze ich jetzt um. Und zwar Hintergrund ist, Kolle und ich, wir werden dieses Jahr, wir haben so für uns das Motto, Prozesse optimieren, automatisieren, ausgerufen, für uns auch, für unser eigenes, für unser eigenes Unternehmen, weil wir sind ja ganz klassische Einzelunternehmerinnen, also wir sind zu zweit, aber...
Ist halt ein Team, aber trotzdem, ja.
Ja, aber halt keine Mitarbeiter und so.
Ja,
Freelancer, ein paar wenige. Und wir wollen zunehmend jetzt schauen, was können wir über KI-Assistenten
machen. Ja, natürlich, ganz heißes Thema. Ja, ja. Und
bevor wir aber einen KI-Assistenten bauen, haben wir schon gelernt, der Prozess muss so abgebildet sein, damit eine KI den überhaupt abarbeiten kann. Ne?
Natürlich, so. Genau. So.
Und da hat er den perfekten Tipp drin, die Camcorder-Methode, weil er sagt auch, wie bringe ich jetzt einem Assistenten, egal Mensch, KI oder wer auch immer das macht, bei, dass er den Job so ausführt, wie ich mir das vorstelle. Und er sagt, und es ist pipi einfach heutzutage, ne? Nimm einfach über Loom oder irgendein anderes Tool deine Kamera, mach den Job einfach durch, sprich dazu einfach, das ist vielleicht ein bisschen strange am Anfang, aber erzähle alles, was du da machst. Und dann hast du ein fertiges Skript und es gibt es dem Nächsten und der macht es einfach in diesen Schritten.
Also das habe ich auch, das ist ein ganz stark, ich arbeite mit einer Agentur zusammen jetzt, die mich dabei unterstützt, den Vertrieb aufzubauen, und die haben das ganz konsequent, also von denen habe ich auch den Tipp, muss ich sagen, von dem Buch. Ja. Die haben das ganz konsequent durchgezogen. Also es gibt nichts, worüber es kein Video gibt und ein Skript. Ja. Und du sparst dir einfach so viel Zeit auch, das habe ich jetzt beim Aufbau meines Films begonnen, dass ich einfach so, okay, es gibt gewisse Dinge, die habe ich schon per Video abgenommen, da gibt es Passdokumente, die werden halt einmal in 3 Monaten überarbeitet. Aber du sparst dir so viel Zeit an Erklärungen, die du immer wieder neu machst. Und vor allem, es schützt dich davor, 2, 3 verschiedene Versionen zu erzählen, die dann im Unternehmen durch die Gegend geistern. Ja? Du hast eine Struktur. Und das, was ich hier im Prinzip, was mir besonders gut auch noch gefallen hat, war das Thema, wo er sagt, okay, wie kann ich hier effizient natürlich auch dementsprechend delegieren? Also seine magischen Hacks bezeichnet er das im Zeitmanagement. Und da hat mir ein Punkt gefallen, und zwar, eines lebe ich schon sehr lange, das ist, habe ich noch Teams geführt, habe ich diese 1-3-1-Methode durchgeführt, beschreibe ein Problem konkret, komme mit 3 Lösungen und sage mir auch, was dein bester Vorschlag ist, dann reden wir drüber, was dazu führt, dass die Leute sich selbst immer besser machen und du dann eigentlich am Wesentlichen coacht und auch davor geschützt bist, dass du die Arbeit übernimmst. Und das, was mir bei ihm besonders gut gefallen hat, schaffe eine konkrete Definition, was ist erledigt. Wann ist eine Tätigkeit konkret erledigt? Und da bringt er ein Beispiel, banal wie immer, aber sonnenklar, was sagt er, wenn ich jetzt meiner Assistentin sage, besorge ein Whiteboard, dann könnte eines passieren, das Whiteboard landet bei mir im Büro, noch in der Packung und das Whiteboard ist zwar da, aber ich habe vielleicht gemeint, ich sage in der Definition von Erledigung, das Whiteboard hätte ich gerne an dieser Wand, genau in der Mitte, 4 Stifte, sofort zum Loslegen, dann ist es erledigt. Und dann kann mein Mitarbeiter das auch tun, ja, weil so hast du das Thema, dass du selber sagst, naja, aber das ist jetzt nicht so ausgeführt, wie ich es will, aber dann sag's halt vorher, genau. Also sich auch zu überlegen, was ist die Definition von erledigt, also sprich eine Tätigkeit, die ich übertrage, wann ist sie für mich wirklich erledigt, damit der andere die Chance hat, diesen Auftrag auch zu erfüllen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Eine Definition von wann ist ein Thing done.
Genau, im englischen Buch, im Original heißt auch The Definition of Done, DOD. Sehr schön, kann man sich gut merken. Mhm. Und eben genau dieses, also fand ich auch, das zum Schluss dann seine 4 besten Hacks für seine eigene Zeitverwendung. Und eben da ist als Definition of Done, dann eben diese, die finde ich super, die 1-3-1-Regel, die du auch jetzt gerade genannt hast. Mhm. Wirklich wertvoll, und ich fand auch nochmal die Magic Pill ganz hilfreich. Mhm. Also die gibt deinem Team einfach ein Budget, wo sie nicht bei dir nachfragen müssen.
Ja, genau.
Super hilfreich. Genau. Nicht immer, ich brauche ein Buch, Chef, darf ich mir das kaufen, kostet 35 Euro, sondern, und er sagt, also klein bei je nach Mitarbeiter, der eine hat vielleicht ein Budget von nur 100 Euro, und wenn es ein Partner oder ein was weiß ich, wie man es jetzt
ein nennt. Abteilungsleiter vielleicht oder sowas,
ja, der hat vielleicht schon ein größeres. Budget von 5.000 Euro.
Genau.
Und nur mit dem Auftrag, fand ich natürlich auch wichtig, hat er noch dazu geschrieben, mit dem Auftrag, der kann bis 5.000 Euro alles kaufen, was er braucht. Nur hinterher sollte man es kurz mal sagen, dass er das gekauft hat.
Ja, so ist es. Naja, das, erstens das und vor allem, ich muss sagen, das hat seine Berechtigung, weil das ist, wie ich noch sehr stark in der normalen Beratung war, war das immer ein Thema, wie kann ich die Mitarbeiter zu mehr Verantwortung bringen, wenn ich die Mitarbeiter nicht dazu erziehe, dass sie selbstständig entscheiden können. Natürlich rennen sie immer zu mir, geht ja gar nicht anders. Ja. Und ich habe in meinem Leben, ist original passiert, ich habe in einer wirklich sehr großen Firma gearbeitet, über 3.000 Mitarbeiter, wo ein man muss sich das vorstellen, einen Investitionsantrag, mein Telefon ging kaputt. Ganz normal, so ein Handy hat vielleicht, weiß ich nicht, der Wiederbeschaffungswert damals, diese Nokia, ist vielleicht 50 Euro gekostet mit den Konzern-Einkaufspreisen. Das war ein Investitionsantrag, der bis zum Vorstand gegangen ist. Von einem 3.000 Euro also ja. Mitarbeiterunternehmen. Also unnötig zu sagen, dass das ein Workaholic war. Und ein Kontrollfreak. Aber das heißt, in Wirklichkeit, dieses Delegieren heißt ja auch die Verantwortung bringen. Und natürlich kann man dann drüber, auch noch nachher drüber reden, was war das und was hat es gebracht. Aber du kannst ja auch sonst nicht eine Struktur aufbauen. Ne? Wenn ich zwei Bereichsleiter habe, ich habe jetzt gerade einem Kunden die Empfehlung gegeben, da geht es zwar natürlich um Nachfolger, also wie kann ich mich freischaufeln, ich möchte 6 Wochen Burnout-Prävention machen. Dann ist eines der ersten Dinge, 2 Prokuristen installieren, die kriegen ein Budget, damit sie in den 6 Wochen für dich handeln können, ja, und alles andere muss halt 6 Wochen warten, das, was drüber ist, ja,
ja.
Und damit hast du im Prinzip eines gemacht. Und vielleicht eins möchte ich vielleicht noch erwähnen bei den Punkten, die mir auch gut gefallen haben, war so ein Thema mit der E-Mail-Organisation, dass er eben sagt, okay, er fragt ja überhaupt einen Personal Assistant, dass du sagst, okay, du solltest einen Personal Assistant haben, der deine E-Mails im Griff hat und die auch in deinem Namen beantworten kann. Und da bringt mir das Beispiel von Richard Branson, wo er das gesehen hat, wo der in der Früh beim Frühstück im Skiurlaub mit seiner Assistentin zusammensitzt. Die gehen eine Stunde lang durch, was alles zu tun ist. Und die hält ihm den ganzen E-Mail-Botkopf vom Hals, weil das einer der schlimmsten Ablenker ist und einer der schlimmsten Dinge, die dich dazu bringen, in Wirklichkeit Dinge zu tun, die du jetzt gar nicht tun wolltest und die wirklich wichtigen Dinge bleiben müssen. Also das war noch ein, das ist auch sehr schön beschrieben mit dem Ordneraufbau. Gefällt mir wahnsinnig gut, möchte ich als nächstes umsetzen. Also als nächstes kommt bei mir dann eine Personal Assistant, die mir den ganzen E-Mail-Postkorb von mir weghält und auch die Termine organisiert, die Flüge bucht. Das ist so das wäre so der nächste Schritt.
Ja, also damit würde ich dann auch abschließen, weil das war jetzt auch für mich nochmal, den Tipp hätte ich auch unbedingt nochmal loswerden wollen. Er macht jetzt ja über die Replacement Ladder, also so eine Leiter, welche Aufgaben kannst du, und er sagt auch, mach das genau in dieser Reihenfolge, nichts vertauschen, sondern das ist genau die Reihenfolge. Als erstes gibst du Kalender, Terminvereinbarungen und E-Mail ab. Dann nächstes, machen wir jetzt hier gar nicht im Detail. Und da war wirklich, er nennt es das GPS-E-Mail-System.
Genau.
Und das ist großartig. Wirklich genial. Das ist wirklich genial, wie er das aufbaut. Und vor allem, das ist dann mein allerletzter Tipp, die Antwort-Mail der Assistentin. Also die Assistentin beantwortet auch alle Mails von ihm. Und er sagt, lass das auch bei dir so machen. Du fasst überhaupt nichts an bei Mails. Und da ist die Antwort so schön, weil die das einfach, hallo, ich bin Angela, die Assistentin von Karl-Heinz. Ich kümmere mich jetzt als Erste um dieses E-Mail, weil ich kann mir vorstellen, für dich ist eine schnelle Reaktion wichtiger, als dass der Karl-Heinz antwortet. Ja, also lass mich da mal kurz mit dir drüber reden. Das ist so, und das ist jetzt ein bisschen frei formuliert, aber in dieser Art.
Aber voll intelligent, weil er das auch anspricht. Wir wollen rasch die Beantwortung haben. Ja. Deswegen nehme ich das in die Hand. Um was geht's genau? Und dann ist ja in der Regel so, dass wenn die schon eingearbeitet ist, hat die 90% der E-Mails, kann sie selber machen. Weil in Wirklichkeit, was passiert denn oft? Ja, da braucht irgendjemand ein Logo für irgendeinen Folder. Ne? Das muss nicht bei mir landen.
Ja. Und jetzt aus Kundensicht muss ich auch mal sagen, das ist doch 100-mal besser, als wenn ich als Kunde die automatische Antwort Reply-Mail vom Karl-Heinz bekomme, bin bis zum 27. April außer Haus. Ihre Mails werden nicht beantwortet. Wenn es wichtig ist, wenden Sie sich bitte an und schreiben Sie die Mail nochmal. Also das kriege ich ja ständig.
Na, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist, muss ich sagen, also deswegen diese Geschichte mit dem und auch die Personal Assistance. Sind ja stundenweise zu buchen. Das kann ich sagen, okay, bei mir braucht es wahrscheinlich eine Stunde am Tag, würde ich einmal schätzen.
Ja,
das kriege ich wahrscheinlich um unter 50 Euro, wenn ich das mit meinem Replacement-Satz rechne. Genau richtig, weil, ne, Das geht sich hundertmal aus, noch dazu ist die dreimal schneller. Und wenn ich mit der eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde am Tag rede, dann habe ich nur eine Viertelstunde für die Verwaltung, die ich gar nicht mehr selber machen muss. Und habe schon wieder eine Stunde gewonnen oder vielleicht sogar zwei, wo ich Kunden machen kann, wo ich vielleicht eine Runde spazieren gehen kann und nachdenken kann, solche Sachen.
Super. Also, dieses Buch ist wirklich lesenswert. Wir haben einen Ausschnitt davon gebracht, welche Tipps da ihr da drin findet und wie konkret es wirklich in der Umsetzung ist. Mhm. Und also wirklich, wenn man es gelesen hat, da steht auch drin, wo kriegt man das Playbook von denen und so. Sehr schön nochmal als Unterstützung. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen.
Insofern. Eindeutig. Und er hat ja auch, erwähnt das ja öfters, auf der Webseite hat er einen /Resources. Da kannst du alle Vorlagen runterladen. Also ein ganz großartiges Service, finde ich empfehlenswert. Und so wie es gesagt habe, eines der wirklich herausragendsten Bücher der letzten Jahre, das ich je in Hand hatte.
Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass du es mir nochmal auf den Tisch gelegt hast, Karl-Heinz.
Sehr gerne.
Es ist bestimmt nicht das letzte Buch, das wir gemeinsam besprochen haben. Insofern.
Das will ich doch hoffen. Das macht mir immer sehr viel Spaß mit dir.
Hat wieder super viel Spaß gemacht. Mach's gut und schöne Ostern. Wir haben ja jetzt Osterzeit.
Schöne Ostern. Alles Liebe. Das heißt, es ist ja schon geoutet, wann wir es aufgenommen haben. Heute ist Karfreitag. Genau. Also alles Gute da draußen.
Genau. Alles klar. Macht's gut und bis dann. Ciao.